Wenn ein Kind sich das Knie aufschürft, kleben wir ja meistens einfach ein kleines Pflaster drauf.
Richtig, ja.
Und man denkt irgendwie instinktiv, so ein kindliches Trauma ist letztlich nur eine geschrumpfte Version von einem Erwachsenentrauma. Willkommen zu unserer heutigen Analyse, wo wir uns genau das für dich ansehen. Wir haben nämlich die TIPF for Kids-Richtlinien vorliegen.
Genau, und da sieht man direkt, das ist ein fataler Fehlschluss. Also wirklich, ein Trauma trifft bei einem Erwachsenen auf ein komplett fertig ausgebildetes Gehirn. Bei Kindern?
Bei Kindern vernetzt sich das ja alles gerade erst, oder?
Absolut. Das System ist voll im Aufbau. Und weil Kinder, also rein biologisch, völlig von ihren Bezugspersonen abhängig sind, versetzt so ein Trauma ihr Gehirn sofort in einen permanenten Überlebensmodus.
Das heißt, das Gehirn ist dann so krass mit dieser Sicherheit beschäftigt, dass alles andere quasi auf der Strecke bleibt.
Ja, stell dir vor, all deine Energie fließt nur noch in den Erhalt deiner Grundfunktionen. Da bleiben schlicht keine Ressourcen mehr, um neue Fähigkeiten zu lernen oder Emotionen zu regulieren.
Okay, wow. Das erklärt einiges.
Genau. Deshalb sehen wir bei traumatisierten Babys oder Vorschulkindern oft diese massiven körperlichen Rückschritte. Also ein Kind, das eigentlich schon sitzen konnte, verliert plötzlich wieder die Körperspannung.
Warte, wirklich? Einfach so?
Ja. Oder ein Vierjähriger, der eigentlich längst trocken war, nässt auf einmal wieder ein. Das passiert total oft.
Aber ganz ehrlich, wenn mein Kind plötzlich wieder ins Bett macht oder über ständige Bauchschmerzen klagt, denke ich doch als erstes an einen Magen-Darm-Infekt.
Oder an eine Trotzphase, ja.
Genau. Das als Trauma zu erkennen, klingt im Alltag ja fast unmöglich, weil sich das, naja, wie ganz normales, anstrengendes Kinderverhalten tarnt.
Das ist genau das Drama daran. Grundschulkinder zum Beispiel versuchen, dieses emotionale Chaos irgendwie logisch zu ordnen. Und weil ihnen dieser Weitblick noch fehlt, denken sie halt oft, dass sie selbst schuld sind.
Ach krass, sie geben sich selbst die Schuld?
Ja, und dieser immense, unausgesprochene Stress, der äußert sich dann rein körperlich. Also durch unerklärliche Kopf- oder Bauchschmerzen. Und wir behandeln dann medizinisch den Bauch oder, noch schlimmer, wir tadeln das Einnässen.
Während wir quasi das brennende Haus im Hintergrund komplett ignorieren.
Exakt. Und wenn dieses Haus nicht gelöscht wird, wächst das Kind ja trotzdem weiter.
Was mich direkt zu den Teenagern bringt. Weil Jugendliche sind doch ohnehin oft wütend und rebellisch und testen ihre Grenzen aus.
Oh ja, das tun sie definitiv.
Wie zum Teufel sollen wir da überhaupt unterscheiden, was jetzt normale Pubertät ist und was wirklich ein stummer Hilfeschrei?
Der Unterschied liegt da wirklich in der Funktion des Verhaltens. Also ein typischer Teenager nabelt sich ab, um eigenständig zu werden. Aber ein traumatisierter Teenager, der nutzt extreme Wut oft als so ein massives Schutzschild.
Also quasi als Abwehrmechanismus.
Richtig. Wer sich als Kind durch ein Trauma völlig ohnmächtig gefühlt hat, der versucht dann später oft durch Rebellion oder auch durch Drogen und Alkohol so eine künstliche Kontrolle herzustellen.
Oder um einfach diesen unerträglichen Lärm im Kopf stumm zu schalten, oder?
Ganz genau. Und das Problem ist, wir sehen von außen nur das ständige Schwänzen oder den Substanzkonsum.
Und dann diagnostizieren wir vorschnell irgendeine Verhaltensstörung.
Ja, oder wir stempeln es schlicht als jugendliche Faulheit ab. Dabei ist das eigentlich eine totale Überlebensstrategie des Gehirns. Wir bestrafen also im Grunde die Strategie, die das Kind entwickelt hat, um überhaupt weiterzumachen.
Das ist echt hart, wenn man das so betrachtet.
Ist es auch. Aber die Daten aus unserer Quelle zeigen hier auch was sehr Hoffnungsvolles. Der absolut stärkste Prädiktor für eine psychische Erholung ist nicht unbedingt eine ewige Therapie,
sondern
eine verlässliche, unterstützende Bezugsperson. Das Umfeld muss stabil sein, damit das Gehirn diesen chronischen Alarmzustand endlich wieder abschalten kann.
Okay, was das Umfeld angeht, da hat die Quelle ja auch noch einen anderen extrem spannenden Aspekt, nämlich den kulturellen Kontext.
Oh ja, ein riesiges Thema.
Aber beeinflusst Kultur wirklich, wie sich so ein Trauma im Körper zeigt? Ich meine, Schmerz ist doch am Ende einfach Schmerz, egal wo man herkommt.
Der Schmerz an sich ist universell, ja? Aber die unbewusste Erlaubnis, diesen Schmerz auch zu zeigen, die ist kulturell total tief verwurzelt.
Wie meinst du das genau?
Also in einigen Gesellschaften gibt es zum Beispiel kaum ein Konzept für so abstraktes psychisches Leid. Da wird Trauma dann rein somatisch ausgedrückt.
Also durch körperliche Gebrechen?
Genau. Und in anderen Kulturen wird es eher spirituell gedeutet.
Das wirkt ja fast wie so eine Art unsichtbares Gesetzbuch, das den Kindern von klein auf beibringt, welche Symptome in ihrer Welt überhaupt erlaubt sind.
Perfekt zusammengefasst. Und es diktiert eben auch schonungslos, was verschwiegen werden muss.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, Jungen aus Gesellschaften, in denen Männlichkeit absolut keine Schwäche zulässt, die verschweigen sexuellen Missbrauch ganz oft aus purer Angst vor dem sozialen Ruin.
Wow, okay. Und Mädchen?
Mädchen in Kulturen mit strengen Reinheitsidealen tun exakt dasselbe. Kultur formt also nicht nur den Ausdruck, sondern kann durch so eine Stigmatisierung das Trauma auch massiv verschlimmern.
Aber sie kann wahrscheinlich auch helfen, oder?
Absolut. Sie bietet genauso Wege zur Heilung. Wenn es dort zum Beispiel stärkende Rituale oder bestimmte Erzähltraditionen gibt.
Wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen für dich da draußen, der uns gerade zuhört, egal ob du selbst Kinder hast oder in der Jugendarbeit bist oder einfach nur Menschen beobachtest.
Es ändert die Perspektive wirklich komplett.
Total. Anstatt bei einem rebellischen Teenager oder einem Kind, das wieder einnässt, direkt zu fragen, was ist eigentlich los mit dir, müssten wir eigentlich fragen, was ist dir passiert?
Genau das ist der Schlüssel. Diese Verschiebung weg von der Schuldfrage hin zum Kontext. Weil der Körper schlichtweg an den Dingen festhält, für die der Geist einfach noch keine Worte hat.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken, den du heute vielleicht einfach mal mit in deinen Alltag nehmen kannst.
Ich bin gespannt.
Wenn all dieser unverarbeitete Schmerz buchstäblich in unseren Körpern gespeichert wird, was bedeutet das dann eigentlich für die kollektive physische Gesundheit unserer Gesellschaft in 30 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage.
Vor allem, wenn wir diese versteckten Traumasymptome der Kinder von heute einfach weiter ignorieren. Da reicht so ein kleines Pflaster dann definitiv nicht mehr aus.